Super Science Me. Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und wir wagen uns heute auf ein paar botanische Spaziergänge. Und zwar mit Christina Estera Klein und Birgit Lahner, die soeben, illustriert von Silvia Ungersböck, ein Buch herausgebracht haben, das eben besagten Titel trägt: Botanische Spaziergänge, 11 Routen durch die Welt der Wiener Pflanzen und ihre Geschichte.
Oh, hallo Schnecke.
Wir beginnen unseren Spaziergang am Aumannplatz im 18. Wiener Bezirk und kommen nach wenigen Minuten gleich in einen regelrechten.
Ja, toll, das ist ja wirklich wie ein Stadtwald. Sehr unerwartet eigentlich.
Dieses Geheimnis hat sich bis heute sehr gut bewahrt, dass hier eine Sternwarte gibt und auch, dass es diesen Park gibt.
Also wir sind im Sternwartepark.
Ein kleines grünes Juwel, das aber doch wenig Leute kennen.
Gleich einfach reingehen.
Achtung, reinkommen in den Sternwartepark ist gar nicht so einfach. Beziehungsweise kommt man nicht gleich auf die Idee, dass man durch die Tür, die mit einem Schalter geöffnet werden muss, überhaupt gehen kann oder gehen darf.
Es ist ein bisschen tricky, hier reinzukommen, eben weil man eigentlich diesen Türöffner betätigen muss. Und dann steht man mal zuerst vor diesem Tor und denkt sich, darf ich da überhaupt reingehen?
Wieso ist hier ein so relativ naturbelassener kleiner Park?
Er ist ja nur unter der Woche offen, weil er Teil der Universität ist. Also gehört zum Universitätsgelände und wurde ja angelegt in den 1870er Jahren mit dem Observatorium gemeinsam. Und damals schon, das ist gerade die Zeit, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Ringstraße wird gebaut, es gibt diese riesigen Infrastrukturprojekte, werden auch schon angedacht, so wie dann später die Stadtbahn oder auch Kanalisationssysteme. Und die Stadt prinzipiell dehnt sich dann immer weiter aus und zuerst einmal Richtung Westen, Richtung Wienerwald, weil Richtung Osten geht es noch nicht. Da ist eben, da wird erst gerade die Donau reguliert, das heißt, erst später ist dann der Osten interessanter. Und die Sternwarte wird sich hier ansiedeln und die denken schon mit und sagen, uiuiui, die Stadt wächst, wir müssen unsere Geräte schützen. Das heißt, der Park ist schon angelegt worden, um die Messgeräte zu schützen vor Hitze und Staub vor der Stadt. Und erfüllt, wie sagst du immer so schön, Birgit, eine ökosanitäre Funktion erfüllt dann somit dieser Park. Und er war ursprünglich so im Stile eines englischen Landschaftsgartens angelegt. Von der Landschaft sieht man nicht mehr so viel. Es ist eher waldig.
Es wird eher zurückhaltend gepflegt, also hat durchaus wilden Charakter, dieser Park.
Man sieht dann sehr schön zum Beispiel da den Efeu, der sich da einen Baum hinaufwindet. Es ist sehr buschig. Wenn man genau hinsieht, sieht man aber doch relativ viele Arten. Also Ahorne und Kastanien, Gleditsche haben wir gefunden. Und jetzt ist es halt gerade weder die Zeit der Blüte noch der Früchte. Aber eigentlich, wenn man hier im Frühfrühling geht, dann blüht hier die Dirndl. Und dann entsprechend auch im Herbst oder im Spätsommer, eigentlich Spätsommer, sieht man dann überall die Dirndlfrüchte.
Man kann die auch sammeln, ja. Genau. Also es bietet sich an, hier Vorräte anzulegen. Also man kann die auch pikant einlegen als Olivenersatz. Da haben wir ein Rezept im Buch. Genau.
Die Olive des Nordens.
100 Jahre nach dem Bau der Sternwarte will die Universität Wien weitere Institutsgebäude im Park errichten. Wieso ist das nicht geschehen? Weil BürgerInnen sich dagegen aussprachen. Christina Estera Klein blättert im Buch, um genau nachzulesen, und erzählt.
Genau, in den 1970er Jahren war das. Da hätte man hier noch ein Institut herbauen sollen. Und aufgrund dieser Bürgerinitiative gab es eine Volksbefragung. So war das. Und das Bekannte daran ist ja eigentlich, dass es diese Bürgerinitiative gab, obwohl viele Leute diesen Park nicht betreten durften, weil er war exklusiv eigentlich nur für Universitätspersonal und Studierende. Und erst 2013, also viele Jahre erst später, ist er dann zugänglicher geworden für die Öffentlichkeit.
Zeit, unsere botanischen Stadtführerinnen genauer vorzustellen.
Mein Name ist Birgit Lahner. Ich habe an der Universität für Bodenkultur Agrarwissenschaften studiert und dann mich im Master für angewandte Nutzpflanzenwissenschaften, also angewandte Pflanzenwissenschaften eigentlich entschieden. Habe da schon irgendwie Lust gehabt zu schreiben. 2017 ist dann ein eigenes Buch rausgekommen. Das beschäftigt sich mit Gärtnern im Kleinen, also der Titel ist Biogärtnern am Fensterbrett. Und dann hat sich das schöne Projekt mit Christina gemeinsam ergeben, die Spaziergänge durch Wien, die botanischen.
Also mein Name ist Christina Estera Klein und ich habe viel studiert, allerdings nichts mit Pflanzen, an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft, an der Romanistik Spanisch und Rumänisch und dann eigentlich in allen meinen Studien und zusätzlich noch Geschichte und mich dann in Folge eigentlich meiner Ausbildung und dann Tätigkeit als Stadtvermittlerin oder Tourguide sehr viel weitergebildet, natürlich zur Stadtgeschichte, also Grünräume, Pflanzen, Landwirtschaft in der Stadt, also solche Themen fand ich immer schon interessant. Zeitgleich eigentlich mit dem Buchprojekt habe ich ein weiteres Projekt angefangen, das sich aber dann, ich würde mal sagen, sehr gut ineinander gefügt hat, nämlich ich habe mit Kollegen und Kolleginnen, die auch Stadtvermittlerinnen und Tourguides sind, einen Verein gegründet, Austria Guides for Future. Das heißt, wir machen Stadttouren zum Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit, also auch im urbanen Raum.
Tour Guides for Future. Bleiben wir aber jetzt bei den botanischen Spaziergängen. Vom Aumannplatz aus geht man eine Runde, die im Buch folgenden Titel trägt.
Der Spaziergang heißt Bürgerliche Gartenlust, weil er eben hier ein Viertel beleuchtet, das so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, mit dem Sternwartepark, mit dem Türkenschanzpark und eben auch dem Cottage-Viertel, das zwei Teile hat, einen Teil hier in Währing und den anderen in Döbling. Der Rasenmäher.
Genau, ein Rasenmäher im Hintergrund.
Diverse Sounds.
Ja. Das ist gleich die bürgerliche Gartenlust.
Genau, also die bürgerliche Gartenlust ist verbunden mit dem Sound des Rasenmähers.
Jetzt spazieren wir durch das sogenannte Cottage-Viertel. Cottage, das heißt Häuschen bzw. kleines Landhaus. Was steckt hinter dieser Cottage-Bewegung?
Es ist eine soziale Idee, die ursprünglich am Beginn des Cottage-Viertels steht und die kommt aus England mit der Cottage-Bewegung. Möchte man eigentlich bürgerlichen und mittelständischen Haushalten die Möglichkeit bieten, qualitätsvoll und zu leistbaren Konditionen im Grünen zu wohnen. Das heißt, England natürlich ist immer so ein paar Schritte voraus mit der Industrialisierung und dann eben auch mit den negativen Folgen. Das heißt, die Städte verdichten sich, die Lebensbedingungen werden unerträglich, extrem unhygienisch und in Wien passiert das dann etwas später, also dass die Vorstädte eng werden. Und deshalb gibt es dann private Initiativen, wo man dann sich zu einem Verein zusammenfindet. Das heißt, es finden sich eigentlich Privatleute zusammen, die als Verein dann hier ein Grundstück kaufen, in einer Zeit, wo dieses Gebiet noch relativ uninteressant war, und dann die Parzellen wieder an die Mitglieder weiter verkauft werden, die dann ein oder eigentlich meistens zwei Familienhäuser mit Garten bauen. Und das ist sozusagen das bürgerliche, mittelständische, das sieht man hier jetzt eigentlich fast gar nicht mehr.
Oder ich wollte gerade nachfragen, weil das sind alles, also an uns ist gerade ein Bentley vorbeigefahren.
Genau,
also, und das sind jetzt alles eher so Villen.
Und die Villen also sind schon natürlich für unsere Verhältnisse beeindruckend. Zur damaligen Zeit muss man natürlich sagen, da gab es natürlich noch eine obere Schicht, also sozusagen Adelige oder Hochadelige, das ist eins drauf. Sozusagen so die Anwesen wie jetzt das Palais Liechtenstein oder so. Also sozusagen, das ist das obere Ende. Und dann kann man sagen, naja gut, dann im Vergleich zu einem Palais Liechtenstein ist diese Villa bescheiden.
Ist ja, ein für Cottage.
Uns, genau, deshalb Cottage. Und für uns schaut das halt jetzt natürlich nicht mehr so bescheiden aus. Ist es auch sicher nicht.
Wenn die Autos mal nicht vorbeibrummen, dann...
Es riecht hier extrem gut. Genau. Was ist denn das alles so?
Ich glaube, in Flieder riecht man sehr stark. Mhm. Also da habe ich jetzt immer wieder blühende Bestände gesehen beim Spazieren. Der ist relativ duftintensiv. Werden auch andere Sachen noch mitspielen, aber der ist sicher die Hauptkomponente.
Da ist auch eine riesige Kastanie. Ich weiß nicht, wie sehr die riecht.
Schauen wir mal. Da gibt es auf jeden Fall ein spannendes Detail, von dem wir erzählen können.
Auf zur Kastanie. Birgit Lahner steigt auf einen Zaun und holt eine Blüte näher an uns heran zur Betrachtung.
Speziell Interessantes ist diese Blütenampel, die man hier gut erkennen kann. Und zwar zeigt die Kastanie an, durch die Färbung der Saftmale, wie viel Nektar noch zu holen ist. Und das ist recht praktisch für die Pflanze, weil sie zeigt dann auch an, inwieweit sie schon befruchtet ist. Also gelb zeigt an, hier kann noch jemand anfliegen, hier sollte noch Befruchtung passieren. Und umso dunkler es wird, also umso mehr es ins Rot geht, umso besser ist die Pflanze schon versorgt. Mhm. Pink und Orange.
Also da färben sich wirklich die einzelnen Blütenblätter.
Die Saftmale, ja. Mhm. Also speziell Saftmale. Diese Stelle. Und die Blüte an und für sich ist weiß. Mhm. Genau. Dann gibt es eben noch die rosa oder rot blühende Kastanie, genau.
Orientieren sich da die Insekten tatsächlich dran?
Das tun sie, ja.
Das ist auch dieser Kontrast, den wir zuvor hatten, unten auf der Gänzgasse, also mit den Zinshäusern, wo die öffentlichen Straßen einfach historisch keine Begrünung haben. Da hat sich niemand gedacht, naja, pflanzt man da vielleicht eine Allee. Das ist ein ganz anderes Flair eigentlich.
Ja.
Und was wir eben nicht sehen können hier, das ist sehr schade, das sind die großen Gartenräume eigentlich hinter den Häusern. Der Cottage-Verein hat es dann in seinen Statuten festgelegt, dass man die großen Hausgärten nur hinter dem Haus anlegen darf. Das heißt, die Häuser stehen immer straßenseitig und wenn die Gärten immer hinten sind, ergibt sich dann sozusagen hinter den Häusern wirklich also ein zusammenhängender Gartenbereich, der dann auch für die Frischluft sorgt, der auch jeden dann ermöglicht, wirklich einen Blick ins Grüne zu haben und dann nicht wieder ein Haus vor der Nase zu haben. Also das sind so diese Qualitäten des Cottage-Viertels.
Birgit, du hast was gefunden.
Ja, ich würde gerne einen anderen Spaziergang auch reinholen. Wir haben einen Spaziergang gestaltet zum Thema Stadtwildnis. Der ist jetzt nicht hier angesiedelt, aber wenn man den Spaziergang kennt, den Text, dann findet man eigentlich überall in der Stadt die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Spaziergangs. Und das ist zum Beispiel eben der Vogelknöterich. Also der ist jetzt noch sehr jung, da sieht man noch keine Blüten oder Fruchtstände. Der beginnt jetzt aber sehr stark zu wachsen mit den zunehmenden Temperaturen. Der macht dann richtige Teppiche und ist sehr üppig auch und immer wieder zu finden im Stadtbild. Es ist eine meiner Lieblingspflanzen, weil sie so extrem widerstandsfähig ist und regenerationsfähig. Also selbst relativ starken Betritt hält die eigentlich gut aus und nutzt wirklich auch diese ganz kleinen Ritzen hier. Hier sieht man ihn im jüngeren, kleineren, bescheideren Ausmaß. Diese Ritzen werden auch vom Vogelknöterich gern genutzt. Und sie ist eben auch sehr resistent gegenüber Trockenheit und Hitze. Also eine Zukunftspflanze für die Stadt.
Und sie nährt die Vögel, daher heißt sie so, oder?
Ja, wo der Name jetzt dann genau herkommt, also ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber was wir auf jeden Fall beobachtet haben, wenn man jetzt im Sommer dann die Tauben durch die Grünanlagen gehen sieht oder weidend, pickend in Gruppen, dann haben wir oft bemerkt, dass dort auch große Bestände von Vogelknöterich zu finden waren. Mhm. Also die schätzen dann die Samen dieser Pflanzenart sehr, ja, genau.
Auf dem Cover des Buches, das ist ein Götterbaum, oder?
Das ist ein Götterbaum,
ja. Wieso der Götterbaum?
Ja, er ist von vielen geliebt, von vielen gehasst und deswegen wollten wir ihn auch aufs Cover geben. Wir waren uns selbst nicht ganz sicher, was wir von ihm halten, als wir mit der Recherche begonnen haben. Haben aber dann sehr viel Wissen gesammelt und das auch im Buch untergebracht zum Teil. Und wir wollten durchaus diese kontroverse Pflanze eben sehr plakativ am Cover vertreten sehen, ja.
kontrovers, weil sie ist sehr schön, insofern ja.
Das sehen wir auch so, ja.
Wahrscheinlich auch deshalb Götterbaum und wahrscheinlich auch deshalb beliebt bei vielen. Ja. Und andererseits verhasst, weil als Neophyt sozusagen...
Genau. Also das Neophytenthema, genau.
Genau, das Neophytenthema und immer so diese Frage, verdrängt das irgendwas anderes, botanisch? Aber ich glaube, noch mehr verhasst, weil so bodensprengend, oder? Und kellersprengend.
Genau, also er kann durchaus auch Bauschäden anrichten, wenn man ihn nicht frühzeitig entfernt, zum Beispiel wenn er sich eben am Fuß einer Hausfassade ansiedelt oder beim Gartenzaun Wurzeln schlägt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb er verhasst ist. In der Stadt verdrängen tut er, glaube ich, nicht besonders viel. Vielleicht eher, wenn man in den Naturraum rausgeht, Trockenrasen etc., da machen Pflegemaßnahmen durchaus Sinn, und den auch zu entfernen. Mhm. Wir haben halt das Gefühl, dass er vielleicht für die Zukunft großes Potenzial hat, auch als Art, die mit dem Stadtklima gut zurechtkommt. Natürlich verstehen wir auch die negativen Seiten und dass Leute den nicht am Haus wachsen lassen möchten.
Der Götterbaum begegnet uns ja an mehreren Stellen. Nicht nur im Wildpflanzenspaziergang, wo eben dieses Neophytenthema sehr zentral mitbehandelt wird, sondern dann in einem anderen Kapitel, sehr prominent, nämlich städtisches Grün. Und wir beleuchten da die Geschichte des Götterbaums in Wien, der sehr bewusst hier angesiedelt wurde. Also das ist vielleicht auch etwas, was man gerade beim Thema Neophyten immer mitbedenken muss. Sozusagen, es gibt ja manchmal dieses Gefühl, oh, die Pflanze ist jetzt hier und sie verdrängt was und sie breitet sich aus und sie nimmt uns etwas weg. Aber wir waren es ja eigentlich, die sie hierher gebracht haben. Also wir haben sie eingeladen, im Fall des Götterbaums wirklich sehr prominent, nämlich Erstbepflanzung der Ringstraße. Also Kaiser Franz Josef möchte keine Kastanien und keine Pappeln an der Ringstraße. Viel zu proletarisch. Kastanien wachsen ja auch im Prater. Also was soll denn das bitte? Soll ja auch das Pflanzenkonzept repräsentativ sein. Und dann pflanzt man Götterbäume und Platanen.
Und der Götterbaum hat noch eine zweite Importgeschichte.
Im Bereich des heutigen Karlsplatz gab es schon eine Götterbaumallee vor der Ringstraße. Es gab auch schon Götterbäume, die hier angepflanzt wurden wegen des Spinners, also eines Schmetterlings, wo man sich erhofft hätte, dass der Faden der Raupe einen Ersatz für Seide produziert. Das Projekt war nicht sehr erfolgreich. Aber wir haben hier sozusagen zwei Anfänge des Götterbaums in Wien. Einerseits eben repräsentatives Interesse, das andere das wirtschaftliche. Und so kommt der Götterbaum nach Wien.
Beim Götterbaum, genau, das war dann nämlich so diese klassische Trümmer- und Schuttpflanze, die Trümmerlandschaft besiedelt hat, gemeinsam mit dem Schmetterlingsflieder. Anscheinend gab es da wirklich wolkig lila blühende Schutt- und Trümmerhalden in der Zeit. Und da ist dann der Götterbaum explodiert.
Dann kommen wir an einem Hauseck vorbei, das über und über mit blauen Blumen bedeckt ist.
Wow, das riecht auch wahnsinnig. Das ist eine Glycinie?
Glycinie, genau. Ja, oder Blauregen, ist umgangssprachlich, genau. Das ist auch die Zeit dieser Blüte, ja.
Das riecht auch unglaublich.
Ja, fast irgendwie betäubend, ja. Die Stadt und speziell auch Wien hat eine enorme Biodiversität, ja. Ich war sehr erstaunt, als ich das im Studium gehört habe, aber als ich dann mit diesem Wissen auch heimgekommen bin aufs Land, in mein Heimatdorf, ist es mir eigentlich recht bald aufgefallen, dass es auch wirklich so ist. In der Stadt gibt es dann doch immer wieder Ecken, die nicht so gepflegt werden, unter Anführungszeichen, denen man, die ein bisschen vernachlässigt werden, auch unter Anführungszeichen. Also da kann sich dann viel entwickeln, wo am Land jetzt nicht so der Raum dafür ist. Mhm. Und auch diese Naturräume am Rand der Stadt, also jetzt die Auenlandschaft oder auch der Wiesengürtel in der Ecke vom 23. Bezirk, der Wienerwald, also das ist schon sehr divers und da gibt es einfach viele verschiedene Biotope, die dankbar angenommen werden von den unterschiedlichen Arten.
Ja, ja.
Sollen wir so Richtung Paulinenwarte schauen?
Ja, vielleicht. Ja, ja.
Und dann sind wir im Türkenschanzpark. Und dort gehen wir vor allem zwei Baumindividuen besuchen.
Die Araucarie und Redwood.
Mm. Ja. Die Araucaria hat die Christina extrem begeistert. Ich kann mich nur an die Ausrufe erinnern, als sie die Araucaria entdeckt hat.
Jetzt sind wir aber erstmal beim Mammutbaum.
Das ist jetzt der Mammutbaum, ja. Ja. Noch ein relativ junges Exemplar, also noch nicht so beeindruckend vom Stammumfang. Aber auch schön, dass er hier vertreten ist, gleich bei der Paulinenwarte.
Und er wird anscheinend auch genutzt, unter Anführungszeichen. Also das schaut eher nach
als Kraftbaum,
einer spirituellen Beschäftigung aus.
Ein Mann steht dort mit ausgestreckten Armen nah am Baum. Seine offenen Handflächen sind an die rostrote Rinde gedrückt.
Ich hatte aber auch schon mal so ein Erlebnis mit einem Redwood im Botanischen Garten. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, gerade so in diesem gestressten Moment, dass mich der Baum irgendwie anspricht oder erdet. Also irgendwas ist da dann in dem Moment passiert und ich bin wirklich dann viel ruhiger und gelassener weiterspaziert. Also ja, ich glaube, man muss es auch irgendwie gar nicht jetzt auf irgendeine Geisterwelt oder so zurückführen, sondern einfach so in dieses bewusste Erleben, die Verbindungen durchaus suchen, sich verstehen in einem größeren, ja, eben Ökosystem. Also nicht eben wir Menschen singulär, die hier alles beherrschen, sondern sozusagen im Gleichklang mit anderen Individuen, sei das eben tierischer Natur oder pflanzlicher Natur. Und ja, das war
man berührt ja auch wirklich so eine andere Zeit, oder?
Ja.
Mhm. Das ist eine der Besonderheiten dieser Art.
Ja. Genau. Es kann eben unglaublich alt werden. Also ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, in dem dieses eine Individuum General Sherman genannt, in der Heimat dieser Baumart, der ist wirklich sehr alt.
1000 Jahre alt. Und ich habe dann nachgeschaut, also eben die Römische Republik war da gerade erst im Entstehen.
Mhm. Ja, ist unvorstellbar.
Und genau, also sozusagen diese...
In Gegenwart dieses Baumes, der heute noch...
Genau, also was der alles steht. Erlebt hat, was alles an Zeit an diesem Baum vorbeigestrichen ist. Also es ist unvorstellbar.
Und wie kommt der Baum jetzt hierher? Also wie du gerade erklärt hast, ist der ja auch jetzt nicht so üblich in Österreich gepflanzt.
Da hat die Christina ein bisschen Hintergrund zur Zusammenstellung der Baumarten hier. Da gab es nämlich eine großzügige Spende unter anderem von der Namensgeberin dieser Warte, der Paulinenwarte, nämlich Pauline von Metternich.
Genau.
Die hat sehr großzügig junge Bäume aus ihrer Baumschule in Böhmen zur Verfügung gestellt. Ja, auch spannende Persönlichkeit, die dürfte sehr umtriebig gewesen sein und sehr in der Gesellschaft sehr gut aufgestellt. Also hat eigentlich eine Rolle erfüllt, die eigentlich die Kaiserin erfüllen hätte sollen, unter Anführungszeichen. Und sie war sehr
engagiert
in der Wiener Gesellschaft dieser Zeit und hat eben auch Pflanzen für diesen Park hier gespendet.
Mhm. Also den Redwood wahrscheinlich nicht,
ja.
Der ist jünger. Aber es ist die Pauline Metternich und andere prominente oder weniger prominente Persönlichkeiten, die hier Pflanzen spenden. Also es kommen Sachspenden, es kommen auch Spenden aus Baumschulen eigentlich in ganz Europa. Und warum? Naja, weil die alle begeistert sind von der Idee, hier einen Volkspark zu errichten. Mhm. Wieder, wie eben das Cottage-Viertel schon, aus privater Initiative eigentlich heraus. Also so kommt dann auch eigentlich der erste Teil des Türkenschanzparks, wird so auch angelegt und kommt so zustande dann auch eben durch diese großzügigen Spenden und schlussendlich auch Spenden von Mitgliedern des Cottage-Vereins, dass man dann diese, war ursprünglich eine Schottergrube, ein Steinbruch auch für Sand. Und deshalb ist das Gelände natürlich auch schon, war das sehr abschüssig und das hat man dann auch mit viel Erde nachmoduliert.
Was ich mir jetzt erinnern kann, in der Literatur ist immer wieder so gefallen, dass das so ein Hotspot war der Biodiversität auch im Wiener Umfeld und dass hier auch viele Hobby-Botanikerinnen unterwegs waren und mit der Botanisiertrommel Pflanzenmaterial gesammelt haben, bestimmt haben. Also da gab es reges Treiben in diesem Bereich.
Also auf solche Sachen stößt man, wenn man euer Buch aufschlägt und damit so ein bisschen herumspaziert.
Genau, wir greifen immer wieder einzelne Pflanzenarten heraus und die Silvia Ungersberg, die hat auch sehr schöne Illustrationen angefertigt zu diesen botanischen Exkursen. Also das Buch lebt schon sehr stark auch von ihren Bildbeiträgen.
Und dann wird der Mammutbaum sozusagen frei und wir können ihn aus der Nähe betrachten.
Ja, es ist wirklich ganz anders, die Rinde. Ja. Und es ist eigentlich nett, also die Farbe der Rinde ist sehr ähnlich zu dem Backstein der Paulinenlatte. Also gehen wir gleich weiter zum nächsten Giganten, unter Anführungszeichen. Hier im Türkenschanzpark ist er noch nicht so gigantisch, er braucht noch ein paar, vielleicht Jahrhunderte. Ja, ich glaube, wir müssen da runter.
Das ist der nächste Gigant.
Das ist die Araucarie. Sie braucht noch ein bisschen, bis sie zum Giganten wird. Und in Südamerika, also im Süden, wirklich in Patagonien, hauptsächlich auf der chilenischen Seite der Andenkordillere, aber mit kleinen Beständen auch auf der argentinischen Seite, gibt es da tausendjährige Wälder. Ich habe mich deshalb auch so gefreut, sie hier in Wien zu sehen, weil ich das Glück hatte, in Chile mal durch diese tausendjährige, einen dieser tausendjährigen Wälder zu spazieren. Also ist relativ hoch gelegen auch schon. Also man muss ein Stückchen nach oben wandern, um da zu so einem Waldbestand zu kommen. Und das war auch eigentlich sozusagen ein dezidiertes Naturheiligtum. In dem Fall eben ein Naturheiligtum, weil diese Araucarie ein essentieller Baum für das Volk der Mapuche ist und die auch sich von den Früchten ernähren oder von den Samen. Dann aber sehr mit der europäischen Kolonialisierung und Eroberung sich diese Bestände extrem dezimiert haben, weil er natürlich ein wertvoller Baum ist, auch fürs Holz halt leider.
Er wird auch eben Monkey Puzzle Tree genannt, weil es einem Affen eigentlich unmöglich wäre, den Kronenbereich zu erklimmen.
So ein Beaumont von einem englischen Botaniker, der wusste aber nicht, dass in Chile keine Affen natürlich vorkommen. Monkey Puzzle Tree. Monkey is puzzled. Und er hat diese gewaltigen Zapfen, die kann man auch in den Wipfeln sehen. Er hat also Nadeln, die aber sehr, sehr breit, wie gefächert an den Ästen sitzen, ganz anders als unsere Nadelbäume. Und diese bizarr tanzenden Äste. Also man steht davor und könnte fast meinen, er tanzt, dieser Baum.
Das war Super Science Me, Wissenschaft, Fiktion, Spekulation, heute auf botanischen Spaziergängen mit Christina Estera Klein und Birgit Lahner, die soeben ein Buch publiziert haben, Botanische Spaziergänge, 11 Routen durch die Welt der Wiener Pflanzen und ihre Geschichte, illustriert von Silvia Ungersböck. Und das ist übrigens die allerletzte Super Science Me Ausgabe vor der großen Programmreform von Radio Orange. Im Juni, beziehungsweise ab 1. Juni, wird das Programm von Radio Orange völlig neu aufgestellt und in sehr übersichtliche und tolle und kreativ aufgeteilte Sparten gegliedert. Und Super Science Me erhält einen neuen Sendeplatz, und zwar jeden ersten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Alle Ausgaben von Super Science Me könnt ihr selbstverständlich im CBA-Archiv der Freien Radios nachhören, sowie überall, wo ihr Podcasts abonnieren, empfangen und anhören könnt. Julia Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, bis bald. Super Science Me.